Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ja, wir starten in die Predigt rein. Wir haben ein Thema heute. Das Thema heißt "Ein Grund zum Feiern", sieht man hier rechts oben in der Ecke. Es wird eine Predigt sein, die jetzt weniger in die Stoßrichtung geht, Predigt über Jesus. Ja, es gibt ja jetzt gerade zu Ostern ist das ja viel Thema, ne? Was war an Ostern genau, wer war Jesus, was hat er genau getan? Es wird eine Predigt über das sein, was Jesus selbst wichtig war. Also Themen, ein Thema, was Jesus selbst begeistert und bewegt hat, ein Thema, was total dominant ist in dem, was er selber verkündigt. Von diesem Thema haben wir auch in zwei Liedern gesungen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber bei dem Lied "Zwischen Himmel und Erde", da kam es einmal vor, du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da. Und dann später kam das, ja, ich bin ein Bürger deines Himmelreichs. Das Thema Reich Gottes, das Thema Himmelreich, das war für Jesus zentral. Er hat darüber ganz, ganz viele seiner Gleichnisse gehalten, das war ständig wichtig für ihn. Und wir möchten eines dieser Gleichnisse heute ein bisschen besser kennenlernen. Es ist auch ein Reich-Gottes-Gleichnis, wo man Reich-Gottes eben kennenlernen kann. Und das wird das Gleichnis sein vom Gastmahl Gottes. Aber um mich da so ein bisschen mal auf die Spur zu bringen oder eine Spur vorzugeben, wie man dieses Gleichnis verstehen kann, möchte ich euch eine wahre Geschichte erzählen, die dem Gleichnis ähnelt und die ich deswegen rausgesucht habe. Es ist eine Geschichte, die 2015 spielt in den USA. Genauer in dem Bundesstaat Kalifornien, in der Stadt Sacramento. Und es ist die Geschichte auch von einem Fest. Und dieses Fest, das ist eine Hochzeit, und zwar von einer Frau namens Quinn, die vorbereitet, großes Fest, ja, und 5-Sterne-Hotel gebucht. Es soll ein ganz besonderer Tag werden. Und dieses Fest rückt näher. Und wir sind eine Woche weit entfernt davon. Es ist der Montag vor dem großen Fest. Und dann klingelt ihr Telefon. Und am Telefon ist ihr Verlobter. Und er sagt das Ganze ab, eine Woche vorher. Ich weiß nicht, wie es mir ergehen würde, wenn mir das passieren würde. Es ist ja die maximale Katastrophe, wenn man das Fest schon geplant hat, alles ist bereit und dann fällt alles ins Wasser. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man darauf reagiert. Es muss ein schwerer Schock gewesen sein. Und Quinn wollte von diesem Fest nichts mehr wissen. Das Dumme war aber, dass es nicht nur ein emotionaler Schaden war, sondern auch ein finanzieller. Denn das war alles schon bezahlt, das war auch nicht mehr rückgängig zu machen eine Woche vorher. Und das waren $35.000, die sie dafür hingelegt hatte. Dafür kann man sich auch einen schönen VW kaufen. Ja? Und das war dann so. Und ihre Mutter hatte dann aber eine schöne Idee. Die hat gesagt, jetzt haben wir es schon bezahlt, das Fest findet nicht statt, dann suchen wir uns eben neue Gäste. Und sie hat dann eine Organisation dort in Sacramento angesprochen, die sich besonders um Leute kümmert, die obdachlos sind, die arm sind, die es schwer haben im Leben, die mit Problemen da sind, hat gesagt, hey, wenn ihr Leute kennt, die Hunger haben, die Essen brauchen, dann ladet die doch alle ein. Und als dann der Samstag gekommen war, saßen dort nicht die geplanten Gäste, sondern andere. Menschen, für die das eine absolute Ausnahme ist und die haben dieses Hotel voll gemacht. Dieses 5-Sterne-Essen ging also an Leute, die es mehr als redlich verdient haben, würde ich sagen. Aber war das Fest jetzt ein Reinfall oder nicht? Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Die Hochzeit hat nicht stattgefunden, aber trotzdem konnte sogar Quinn selbst, ich habe ein Fernsehinterview mit ihr gesehen, sogar sie konnte dem nach ein paar Jahren etwas abgewinnen, nachdem sie sich ein bisschen erholt hatte. Ein Fest, das ganz anders ist als erwartet, darum geht es eben auch in dem Gleichnis. Und ihr werdet die Parallelen auch gleich sehen. Ich lese uns das jetzt einmal vor aus Lukas 14. Jesus ist selber Gast bei einem Pharisäer, also religiöser Elite seiner Zeit. Und er ist so bei seinem Sabbatmahl am Samstag, sitzt dort. Und dann sagt einer der Gäste zu ihm, vielleicht so ein bisschen Trinkspruch, man hebt den Becher oder so, glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und Jesus reagiert darauf mit einem Gleichnis, und das lesen wir aus Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Jesus antwortete, ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, jetzt ist alles bereit. aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. So viel zu dem Gleichnis. Es ist vielleicht auch ein bisschen ernster Text beim ersten Lesen. Man guckt den an und fragt sich, was heißt das jetzt genau? Darum geht es jetzt. Es ist ein Reich Gottes Gleichnis und deswegen brauchen wir ein bisschen Kontext, um irgendwie das Ganze richtig einzubauen. Kontext heißt einfach zu gucken, in was ist das eingebettet? Und die Reich Gottes Hoffnung zur Zeit Jesu, die war total wichtig. Heute, wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen schwammiger Begriff, wo man nicht so genau weiß, heißt das irgendwie Gottesstaat oder so eine Art Monarchie oder so. Man hat vielleicht auch so seine Fragezeichen im Blick auf die Kreuzzüge und Kreuzfahrerstaaten oder so. Reich Gottes, was ist das? Zur Zeit Jesu war das eine Vorstellung, eine ganz konkrete Hoffnung, dass Gott in irgendeiner Form in die Weltgeschichte eingreifen wird. Die Juden waren zur Zeit Jesu schon sehr, sehr lange fremdbestimmt. Fast 600 vor Christus rum wurde Israel erobert von den Babyloniern. Dann kam eine Fremdherrschaft nach der anderen. Und die Juden haben sich dann gefragt, hey, wie ist das denn jetzt? Ja, Gott hat uns irgendwie zu seinem Volk gemacht, wir sind irgendwie erwählt, wir sind wichtig. Und was ist denn los hier? Warum finden wir keine Freiheit? Warum werden wir ständig unterdrückt von anderen Völkern? Wie kann das sein? Plus die Frage, naja, Gott hat die Welt geschaffen, warum gibt es dann so viel Leid? Warum ist die Welt nicht das, was sie eigentlich sein sollte? Warum gibt es Krankheiten? Warum geht es Menschen schlecht? Und dann hat man gesagt, naja, Gott ist König über die Welt, aber er muss sein Königreich, er richtet das in irgendeiner Form. Er bringt das irgendwie in die Welt rein. Und das war dann einmal die Hoffnung auf einer kosmischen Ebene für die ganze Welt, dass Gott die Welt heil machen wird, dass Gott alle Tränen abwischt, dass Gott alle Krankheit wegnimmt. Das ist das, was wir vielleicht mit einer Art Himmelshoffnung oder der Hoffnung auf Neuschöpfung greifen würden. Aber es war auch eine ganz konkrete politische und gesellschaftliche Hoffnung damals. Wenn Gott kommt, dann wird die Fremdherrschaft endlich ein Ende haben. Dann werden die Römer endlich vertrieben, wir müssen keine nervigen Steuern mehr zahlen an die und so. Es wird alles besser werden, wir werden wieder ein Nationalstaat und wir leben mit Gott zusammen. Und das wird wieder das Paradies hier auf Erden, so eine Art goldenes Zeitalter. Wenn man die alttestamentlichen Prophetien liest, wirkt das ganz oft so. Jesaja und andere, die davon sprechen. Und zur Zeit Jesu war das ganz aktuell. Es gab sogar Messias, Leute, die sich als göttliche Gesandte gesehen haben, die dann Leute um sich gesammelt haben und zur Revolution aufgerufen haben. Es ist alle gescheitert. Alle, die das Reich Gottes auf die Weise bringen wollten, die wurden dann von Rom militärisch total vernichtet, immer. Und jetzt ist Jesus da. Und auch er tritt auf, er macht Wunder, er wird irgendwie bekannt als jemand, der besondere Fähigkeiten hat, der mit großer Autorität spricht, der vom Reich Gottes spricht. Und die Frage ist natürlich, was ist das für ein Reich? Wie sieht das aus? Jesus sagt, dieses Reich ist mitten unter euch. Es ist da, wie vorhin in dem Lied, Gottes Reich ist schon da. Aber es ist kein Reich von dieser Welt. Es geht nicht um Macht, es geht nicht um einen bestimmten Nationalstaat oder so, den man hat. Es ist anders. Für Jesus ist das Reich Gottes sowas wie eine geistliche Größe, etwas, was in den Herzen und in der Gemeinschaft derjenigen Leute wirkt, die von ihm berührt sind. Und er sagt quasi, naja, er gibt mit seinen Gleichnissen immer bestimmte Kennzeichen. Die großen äußerlichen Zeichen, ja, die kommen nicht. Er sagt einmal, das Reich Gottes kommt ohne Beobachtung. Ihr kennt vielleicht diesen Vers. Es kommt nicht spektakulär. Aber man sieht so hier und da, was da passiert, wo das Reich Gottes anbricht. Man könnte auch sagen, der Machtbereich Gottes in irgendeiner Form sichtbar wird. Und es gibt in diesem Gleichnis zwei Merkmale, die ich euch mitbringen möchte. Und damit sind wir jetzt endlich wieder beim Text angekommen, nach diesem ganzen Umweg. Kennzeichen Nummer eins: Im Reich Gottes werden die Letzten zu Ersten. Wir sehen das ja im Gleichnis, dass Menschen, man liest von den Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten, Menschen, die damals in der Zeit Jesu nicht nur vom Leben irgendwo getroffen waren, die es schwer hatten, weil sie krank waren, weil sie Schmerzen hatten, sondern es waren auch Menschen, die am Rand der Gesellschaft standen. Wenn man damals ja irgendwie eine körperliche Einschränkung hatte und keine Familie, die einen unterstützen konnte, dann landete man auf der Straße und lebte von Almosen. Das waren Menschen, die waren außen vor. Auch für die war, wie bei der Geschichte von Quinn, war nicht an so ein tolles Fest zu denken. Keine Chance. Und ja, was man bei Jesus selbst sieht, als er das Reich Gottes bringt, wem wendet er sich zu? Mit welchen Leuten sitzt er zusammen? Seine Gegner haben ihn mal einen Vielfraß und einen Säufer genannt, weil er so häufig mit Menschen zusammensitzt, die in irgendeiner Form es schwer haben. Leute, die sagen, hey, mein Leben ist durch eigene Schuld in die Sackgasse geraten. Leute, die Zolleinnehmer geworden sind, die als Betrüger bekannt waren. Leute, die mit Prostitution ihr Geld verdient haben. Er war mit Leuten zusammen, die nach den Reinheitsgeboten seiner Kultur unrein waren. Menschen, die zum Beispiel Lepra hatten, schwere Hauterkrankungen, die von allen ausgestoßen waren. Jesus geht auf sie zu und berührt sie und hat Gemeinschaft. Jesus ist an Orten, die als zwielichtig gelten. Und für die Leute, die Religiösen seiner Zeit, die super frommen, könnte man sagen, für die ist das ein absolutes No-Go. Wie kann jemand kommen und sagen, das Reich Gottes kommt und ich bringe das, ich verkörpere das und er gibt sich mit diesen Leuten ab? Jesus sagt, das ist genau der Plan. Die Letzten werden zu Ersten. Man könnte auch sagen, diese Art von Gemeinschaft und Zuwendung ist genau nach Gottes Geschmack. Und um das mal zu unterstreichen, habe ich euch auch nochmal eine echte Geschichte mitgebracht von einem Jungen namens Michael. Michael kommt aus Honduras und er gehört so in die Gruppe rein derer, die im Gleichnis genannt werden. Er ist nämlich extrem arm. Sein Vater ist schon sehr, sehr früh verstorben, da war er gerade 2 Jahre alt. Die Mutter ist alleinerziehend und bringt die Familie mit so ein bisschen Gemüseverkauf über die Runden. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da nicht so viel Geld übrig bleibt, dass man jetzt groß irgendwie feiern kann oder das Leben irgendwie sich zelebrieren kann. Und Michael ist in seiner Gemeinde im Kinderprogramm jeden Samstag. Und so kurz nach der Corona-Zeit kommt die Leiterin irgendwann auf ihn zu und sagt, Michael, was ist denn eigentlich deine Lieblingsfernsehsendung oder dein Lieblingscomic? Und dann überlegt er kurz und sagt, naja, Paw Patrol. Kennen vielleicht manche, die hier sitzen, auch Zeichentricksendung mit Tieren, die da alles Mögliche erleben. Ich habe es nur so am Rande miterlebt mit meiner kleinen Schwester mal. Paw Patrol. Und dann sagt die Leiterin zu ihm noch was anderes. Nächste Woche komm unbedingt vorbei und zieh dich ordentlich an, so ordentlich wie du kannst. Und dann denkt sich Michael natürlich schon, dass irgendwas im Busch ist. Und es wird Mittwoch, es wird Donnerstag, es wird Freitag, der Samstag ist da. Er macht sich auf den Weg zur Gemeinde und er ist gespannt, was wird jetzt passieren. Und er stolpert rein und stolpert dort in seine eigene Überraschungsparty. Seht ihn hier bei seinem ersten richtigen Kindergeburtstag. Michael, der sonst nie genug dafür hat, hat hier Freunde, er hat einen Kuchen, er hat eine Deko und alles dreht sich an diesem Tag um ihn. Michael meinte am Ende, er wollte gar nicht mehr, dass es aufhört. Und ich glaube, das kann jeder und jede nachvollziehen, die schon mal selbst so ein Fest hatten, wo alles perfekt war und wo alles schön war und wo man für einen Moment so an die ganzen Alltagssorgen nicht mehr denken musste. Und ich muss sagen, ich liebe solche Geschichten, wo das Leben irgendwie eine unerwartete Wendung nimmt. Das macht das Ganze ja so berührend. Und ich glaube, das ist der Impuls, der auch hinter dem Reich Gottes steht. Es ist kein Reich für die Leute, die irgendwie auf der Gewinnerseite des Lebens stehen und eh schon alles haben, die schon selbst ihr Glück verwirklichen konnten oder Menschen, die in irgendeiner Form sagen, hey, ich bin mit allem gesegnet, was man braucht. Gott ist anders. In der Theologie gibt es da einen feststehenden Begriff, der sich die Option für die Armen nennt. Die Option für die Armen heißt, Gott hat eine besondere Parteinahme für die Menschen, die es im Leben schwer haben. Und wenn ihr jetzt hier sitzt und sagt, hey, in meinem Leben merke ich auch Gebrochenheit, ich merke Krankheit, ich merke, dass ich irgendwo mal falsch abgebogen bin durch eine schlechte Entscheidung oder ich habe mit echten Problemen zu kämpfen, ich finde da nicht raus, dann kann ich da eindeutig sagen, das Reich Gottes ist für euch. Das Reich Gottes ist für euch und Gott möchte euch begegnen und möchte euch segnen. Und das sieht man hier in diesem Gleichnis und auch in solchen Geschichten wie von Mike Hall hier und da auch schon aufblitzen. Gott ist ein Gott für die, die angeblich die Letzten sind und die nicht die Gewinner sind. Also das war Punkt 1, das ist Kennzeichen Nummer 1, schon damals provokant, vielleicht auch heute noch. Nummer 2, das Fest, was wir im Gleichnis sehen, ist ein Fest, das weite Kreise zieht. Wenn man jetzt genau hinschaut, wird man sehen, der Bote, der rausgeschickt wird, der geht ja nicht nur einmal raus und holt dann die Armen und die anderen aus der Stadt, sondern er sagt, es ist immer noch Platz und dann schickt ihn sein Hausherr ja nochmal raus. Sagt, geh nochmal raus, raus aus der Stadt diesmal und dränge die Leute an den Landstraßen und Zäunen herzukommen. Man könnte auch zusammenfassend sagen, es sind die Leute, die fremd sind, die gar nicht im Lebensbezug, irgendwie im Lebenshorizont von dem Gastgeber waren. In anderen Worten, da ist eine Expansion. Das Gleichnis hat ein offenes Ende. Wir erfahren ja nicht, dass das zum Abschluss kommt, sondern das wirkt dynamisch. Das bleibt offen. Ein Fest, das weite Kreise zieht. Wovon spricht Jesus hier? Worauf weist er hin? Ich glaube, er weist darauf hin, dass das Reich Gottes nicht eine Hoffnung ist für eine spezielle Menschengruppe. Damals die Hoffnung auf den neuen jüdischen Nationalstaat sagte, das ist es nicht. Auch das sieht man schon bei Jesus selbst. Er wendet sich der kananäischen Frau zu, er hat mit dem römischen Hauptmann zu tun, er geht in das griechische Zehn-Städte-Gebiet, dort auf quasi dort ganz in der Nähe. Er ist immer mit Leuten in Kontakt, die aus dem Schema fallen, wo man sagen würde, die haben mit dem Gott Israels eigentlich gar nichts zu tun. Und er heilt sie, er ist bei ihnen und er findet bei ihnen Glaube und Vertrauen. Und er sagt, das ist nicht ein Fehler und ein Ausversehen, sondern das wird Kennzeichen werden von dem Reich Gottes, wie ich es bringe. Gott ist ein Gott aller Menschen. Gott hat die ganze Erde gemacht. Die ganze Welt ist Gottes Welt. Nicht nur eine Weltregion und nicht nur eine Gruppe. Das Reich Gottes ist in einer Auswärtsbewegung, die bis heute anhält. Ich meine, wir sitzen hier jetzt in Wolfsburg, weit weg von Palästina, wo Jesus damals aufgetreten ist und feiern Gottesdienst. Das Reich Gottes ist nicht im Stillstand. Ein bisschen wirkt diese Einladung, die im Gleichnis ausgesprochen wird, dränge alle Leute her, die wirkt auf mich ein bisschen so wie so eine Facebook-Party. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber vor so 15 Jahren rum waren das immer wieder in den Schlagzeilen. Auf Facebook kann man ja Leuten Nachrichten schreiben und Freunde hinzufügen, alles Mögliche machen und eben auch seine Geburtstage, seine Feiern organisieren. Und wenn man dann so das dort macht, dann gibt es eine wichtige Einstellung, die manche Leute verpasst haben. Man kann sein Fest auf privat stellen, dann kommen die Leute, mit denen man eh befreundet ist, oder man stellt es auf öffentlich. Und wenn das Ding auf öffentlich ist, dann können das alle sehen, die auf Facebook unterwegs sind. Und wie das dann aussieht, ist so. Das ist ein Foto aus Hamburg, da hat ein 16-jähriges Mädchen zum Geburtstag eingeladen, hat das ganze Ding auf öffentlich gelassen, dann ging das viral, wie man jetzt sagen würde. Und dann kamen da ein paar tausend Leute. 15.000 hatten zugesagt. Das ist eine Facebook-Party, wo nachher die Polizei die Leute wieder gewaltsam rausschmeißen musste und die wieder heimgeschickt hat. Aber das Reich Gottes ist genau so. Beim Reich Gottes gibt es keine Einschränkungen. Ich habe mich gefragt, wenn der Hausherr sagen kann, hey, geh raus und dränge alle Leute herzukommen, wie kann er das machen? Dieser Tisch muss ganz schön groß sein, dass da alle dran passen. Gottes Reich wie eine Facebook-Party in Gottes Reich ist in Bewegung. Es will alle Leute mit reinnehmen. Das heißt, wenn wir uns das mal jetzt so Revue passieren lassen, die Reich-Gottes-Hoffnung, die Jesus bringt, die ist radikal anders als das, was sich die Leute vorgestellt haben, mit denen Jesus zusammensitzt. Sitzt mit Leuten da, die die Hoffnung hatten, dass sowas wie ein Nationalstaat entsteht, ein goldenes Zeitalter ihres Volkes anbricht? Er sitzt mit Leuten zusammen, die total religiös sind und sagen, wir, die wir uns an alle Regeln halten, wir gehören dazu, die ganzen anderen, denen das weniger wichtig ist, naja. Und Jesus sagt, geht genau zu denen hin, die eigentlich ausgeschlossen sind. Und er sagt, es zieht Kreise auf der ganzen Welt. Das war leicht zu verpassen. Und Jesus sagt aber, Leute, passt auf, dass euch das nicht entgeht. Und er wendet sich mit diesem ernsten Tonfall erstmal an seine Zeitgenossen. Die nämlich sitzt mit Pharisäern am Tisch und die sich ein bisschen auskennen wissen, mit denen hatte er immer Probleme. Die konnten das damals nicht annehmen. Und ich glaube, er erzählt das Gleichnis mit der Absicht, dass ihre Augen aufgehen. Es geht nicht bei diesem Gleichnis darum, irgendjemand auszuschließen am Ende, sondern die Absicht, auf die das zuläuft, ist zu sagen, verpasst das nicht. Seid dabei, seht, was in eurer Mitte passiert. Gottes Reich bricht unter euch jetzt gerade an. Macht mit. Für die, die sich fragen, ja, wie ernst ist das? Ich glaube, ja, man kann sich fragen, worauf setze ich? Habe ich einen Blick für dieses Reich Gottes? Aber die Absicht von Jesus ist inklusiv, nicht exklusiv. Er will, dass alle daran teilhaben. Auch die, die sich in irgendwelchen privaten Themen verrennen, wie die Ersteingeladenen in diesem Gleichnis. Er will, dass wir nicht dazugehören, zu der Gruppe, die das verpassen. Wir kommen zum letzten Punkt, zum Abschluss der Predigt. Und den habe ich mal so überschrieben. Feiern gehört zur DNA des Christentums. So Geschichten wie die von Quinn, wo dann irgendwelche Leute eingeladen werden und toll feiern können. Oder auch die von Mike Holl, der seinen Geburtstag feiern kann. Die feiern wir so sehr und die lieben wir und genießen wir zu hören, weil das die Ausnahme ist. In den meisten Fällen passiert das nicht. In den meisten Fällen in unserer Welt bleiben die, die einsam sind, so einsam. Und die, die wenig Freunde haben, haben auch nach wie vor wenig Freunde. Die, die keinen Einfluss haben oder die, die arm sind, bleiben ganz häufig arm und einflussarm auch. Ja, in unserer Welt ist es leider oft nicht so. Es ist gerade der Kontrast, der das reizvoll macht. Ich glaube, das Reich Gottes, wenn es einen Ort gibt, wo das anders sein soll, dann ist das unsere Gemeinschaft. Dann ist das die Gemeinde. Im Reich Gottes sollen solche Feste und solche Momente keine Ausnahme sein, sondern die Regel. Ich weiß nicht, was ihr denkt, was Gemeinde eigentlich ist. Ob es darum geht, immer am Sonntag da zu sein oder ob das ein Pflichtprogramm ist oder irgendwas anderes. Aber als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, eigentlich ist doch Gemeinde eine Feiergemeinschaft. Wir sind eingeladen, solche Feste zu feiern wie die, die wir hier im Gleichnis sehen. Wo die Armen kommen dürfen, die es schwer haben, die von Schmerz und Sorge geplagt sind. Wo die kommen dürfen, die sonst von allen anderen vergessen werden. Ein Ort, wo die kommen dürfen, die es ganz unerwartet sind. Überraschungsgäste. Der Sinn davon ist aus meiner Sicht, dass unsere christliche Hoffnung dadurch spürbar wird. Ja, wir haben diese große Ewigkeitshoffnung, wir haben die Hoffnung auf einen Himmel, auf einen Ort, wo alles besser ist, wie wir vorhin gesungen haben. Aber diese Hoffnung ist abstrakt. Und diese Hoffnung hilft einem manchmal gar nicht so sehr, wenn man gerade krank ist oder wenn man geliebte Menschen verloren hat. Da fragt man sich, was soll das Ganze? Und ich glaube, der Sinn von dem Bild eines Festes, was jetzt schon anbricht. Im Gleichnis sagt der Jesus, es ist jetzt da, es ist vorbereitet, es wird jetzt eingeladen, es ist alles bereit. Der Sinn davon ist zu sagen, hey, wir machen diese Himmelshoffnung spürbar. Da, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, Gottesdienst feiern, unsere Feste haben, ja, da soll der Himmel spürbar werden. Wenn nicht bei uns der Himmel greifbar wird und die Hoffnung spürbar wird und Leute herkommen und sagen, hey, und wenigstens für diesen Nachmittag geht es mir hier gut. Und ich habe Leute, die nach mir schauen. Und ich habe Leute, die mit mir zusammen Leben gestalten und ihr Leben feiern können. Ja, wenn das nicht bei uns passiert, wo denn dann? Schlechte Nachrichten gibt es überall. Die kriegen Leute im Internet, kriegt man in der Tagesschau und wo auch immer. Wo spürt man die positive Nachricht? Bei uns. Und ich glaube, es ist einfach genug. Wir müssen einfach nur feiern und einladen. Jesus hat, bevor er dieses Gleichnis sagt, hat er sich an seinen Gastgeber gewandt. Ja, das war wahrscheinlich auch einer der Wohlhabenderen seiner Gesellschaft. Und er hat zu ihm folgende Worte gesagt. Wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, lade keine Leute ein, die wiederum dich einladen. deine Freunde, deine Nachbarn, deine Verwandten oder reichen Nachbarn, sonst ist deren Einladung dein ganzer Lohn. Wenn du zu einem Mahl einlädst, lade vielmehr Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben. Und ihr bemerkt wahrscheinlich die Querverbindung zum Gleichnis jetzt beim Lesen. Es ist genau dieselbe Gruppe, die Jesus auch erwähnt. Und es geht da nicht darum zu sagen, wenn ich meinen Geburtstag feiere, darf ich nie wieder die Leute einladen, mit denen ich eh schon befreundet bin. Jesus überspitzt hier ein bisschen. Es geht darum zu sagen, wenn wir feiern, haben wir das Reich Gottes auch manchmal auf dem Schirm. Trauen wir uns vielleicht, unsere Feste als Gemeinde, als Gemeinschaft aufzumachen. Leute einzuschließen, die sonst außen vor sind. Ich glaube, um mitzumachen, können wir uns Gemeinde als einen Ort mit radikaler Gastfreundschaft vorstellen. Und ich glaube, Gastfreundschaft gehört deswegen total dazu. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann wird das Reich Gottes sichtbar und spürbar. Und es beginnt hier in unserer Zeit, in unserer Lebenszeit. Aber die schöne Zusage ist, dass Gott sagt, das geht weiter bis in alle Ewigkeit. Und er lädt uns ein, mitzumachen. Die Königsherrschaft Jesu, die wirkt vielleicht im ersten Moment ganz schön machtlos. Vielleicht auch aus damaliger Sicht wie ein Reinfall. So wie Jesus das sich vorgestellt hat, naja, viele Leute haben ihm auch abgesagt und wollten nicht. Aber er sagt auch, naja, es ist trotzdem ein Grund zum Feiern. Es ist wirklich ein Grund zu feiern. Und wir dürfen dieses Fest mitveranstalten. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast uns in dein Reich eingeladen. Es ist ein geistliches Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und wir haben diese Perspektive Ewigkeit. Die Ewigkeit ist unser Zuhause. Aber Reich Gottes heißt, es passiert auch hier. Dein Reich bricht auch jetzt schon an. Und es gibt uns den wichtigsten Grund zum Feiern überhaupt. Du sendest uns zu den Menschen, die im Leben das Gefühl haben, sie landen auf der Verliererseite. Du sendest uns zu denen, die sagen, ich habe sonst nichts oder ich fühle mich wie ein Niemand. Und ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind mitzumachen und dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir das gar nicht als Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen irgendwie stemmen müssen, sondern dass wir das als Gemeinschaft tun können. Mach du dieses Reich in unserer Mitte einfach stark und motivier du uns rauszugehen, schenk uns Kraft und Aufmerksamkeit dafür. Danke, dass du uns dafür segnest. Amen. Wir haben jetzt einen Moment, das nochmal nachklingen zu lassen mit einem Video, mit einem Lied, mit einer schönen Fragestellung. Wie weit reicht eigentlich unser, wie weit reicht dein Licht? Ich finde, es ist eine Frage, die man sich stellen darf, die man sich stellen kann, wo es immer wieder auch vielleicht mal wichtig ist, sich die zu stellen. Es gibt sehr, sehr viel, wo Reich Gottes greifbar wird. Das ist in einzelnen Gemeinden, das ist in ganz verschiedenen Wegen und Organisationen. Das passiert auch an allen möglichen Orten auf dieser Welt. Hier bei uns, aber überall eigentlich da, wo Kirche ist, wo Gemeinde ist. Ich sehe Gemeinden wirklich als so eine Art Außenposten. Ein Außenposten des Himmels, ein Außenposten der Ewigkeit. Weil dort Menschen sind, die Gott in irgendeiner Form erlebt haben. Die sagen, ich möchte Licht in meine Nachbarschaft bringen. Und es bewegt alle Christen, alle Christinnen in irgendeiner Form. Compassion ist ein Teil davon. Wir sind nicht die Einzigen, die das machen und wir sind auch nicht die Einzigen, die das auf dem Schirm haben. Compassion hat ein ganz spezielles Anliegen. Und ihr seht das hier groß drauf stehen, die schon mal bei einem Compassion-Gottesdienst hier da waren. Wir sind ja nicht ganz unbekannt. Es waren schon ein paar Mal Leute hier, ich zum ersten Mal. Das Motto ist, Kinder aus Armut befreien im Namen Jesu. Die harten Fakten haben wir schon direkt in der Einleitung hier gehört von Rolf. Ja, Compassion bedeutet über 70 Jahre Arbeit. Es ist 29 Länder, man sieht die in blau markiert. Man sieht Mittel-Südamerika, Sub-Sahara-Afrika, Südasien vor allem. Und das Wichtige, was mir noch zu sagen bleibt, das sind 8600 Gemeinden. Compassion ist nicht Marburg, das Büro, wo wir sind. Das sind nicht wir hier in Deutschland. Das sind eigentlich diese vielen Gemeinden, die Lichtorte sind, die dieses Licht bringen. Und die sagen, hey, wir wollen in unserer Nachbarschaft für die Menschen da sein. Ich habe mal für mich überlegt, was treibt mich eigentlich an? Was ist so die Kernüberzeugung? Oder wofür schlägt mein Herz genau, wenn ich die Arbeit von Compassion mache? Oder wenn ich davon erzähle und mitbekomme, was dort alles so läuft? Und ich glaube, ich würde es auf einen Satz runterbrechen. Ein Satz, wo ich sagen würde, da steht Gott dahinter. Und der Satz lautet, jedes Kind hat eine Chance verdient. Wir alle waren selber mal Kinder. Oder wir bekommen Kinder mit, die groß werden. Ich selber ganz aktuell gerade. Und vielleicht hat man in der Verwandtschaft, im Freundeskreis Kinder gehabt. Und ich glaube, jedes Kind ist ja ein Versprechen. Man erhofft sich irgendeine Zukunft. Man fragt sich, was aus Kindern wird. Und die harte Realität, die ich natürlich heute mitbringe, ist, dass Armut letztlich für Kinder das schwer bis unmöglich macht. Michael ist eines von den Kindern, was in so einer Compassion-Gemeinde ist. Ein Kind, was in irgendeiner Form was anderes spüren durfte. Und das, was wir uns wünschen, ist, dass Kinder, die in Armut groß werden, in irgendeinem Stadtviertel, wo es schwierig ist, dass die eine umfassende Unterstützung bekommen. Dass die in ihrer Gemeinde merken, hey, diese Hoffnung, von der die Christen sprechen, die ist real. Die bekomme ich zu spüren und ich bekomme meine Chance. Ich bekomme meine Chance auf einen neuen Weg. Und Jesus hat so oft wie kein anderer Religionsstifter dieser Welt von Kindern gesprochen. Und ich glaube, das ist das, was uns im Kern bewegt. Wenn Kinder in einer Compassion-Gemeinde aufgenommen werden, dann werden sie gesundheitlich versorgt. Sie bekommen Bildung und Förderung. Wenn sie sagen, in der Schule habe ich es schwer oder ich will studieren, dann helfen dort Leute mit vorzubereiten. Das sind oft ehrenamtliche Leute, die selbst als Lehrkräfte noch unter der Woche arbeiten. Sie bekommen mit, wie löse ich Konflikte? Was sind christliche Werte für mein Leben? Und sie werden geschützt. Leute, die in Armut groß werden, sind sehr, sehr verletzlich. Ich habe mal selbst in Kenia eine Gemeinde besuchen dürfen. Und dort hat mir eine, die dort anwesend war, erzählt, dass sie kurz davor war, in die Prostitution verkauft zu werden. Es lag daran, dass quasi die Familie so hoffnungslos war und so wenig hatte, dass sie dem Versprechen Glauben geschenkt haben, dass die Männer, die da eines Tages vorbeikamen, sie wirklich an eine Schauspielschule schicken in Großbritannien. Und das kann man natürlich durchschauen, wenn man nicht drinsteckt, aber wenn man drinsteckt, denkt man, ist meine Chance. Also auch Kinderschutz und Existenzsicherung ist ganz, ganz zentral. Aber was die Arbeit von Compassion macht und worauf wir antworten, da wollte ich euch heute noch mal ein bisschen einen tieferen Einblick mitbringen. Denn was ist Armut? Wir denken wahrscheinlich erstmal an wenig Geld, wenig Ressourcen. Ich glaube aber, für Compassion steht ja diese Chance im Vordergrund und das Thema Hoffnung. Ich glaube, das eigentlich ist das Gegenteil von Armut Hoffnung, dass man eine Perspektive hat. Denn Armut prägt den ganzen Blick auf die Welt und auf das eigene Leben. Und ich habe eine Geschichte aus Indonesien mitgebracht von einer jungen Frau namens Sita, die dort berichtet, was das Armutserlebnis mit ihr macht. Es ist ein Video, was, als wir das gemacht haben, uns selber sehr bewegt hat. Es ist keine ganz einfache Geschichte, es hat auch einen Hoffnungsblick, aber ich möchte es euch heute Morgen mal gerne zeigen, weil es ist halt, die Realität ist passiert. Wir können uns das Video jetzt mit Sitas Geschichte einmal für ein paar Minuten anschauen. Ich sage danach noch ein paar Worte dazu. Wir können jetzt gerne den Film abmachen.
Ich liebe das Meer, den Duft des Windes und das Wasser. Ich träume davon, später Touristik zu studieren. Ich glaube, dass jeder Mensch seinen eigenen Lebensweg finden muss.
Armut betrifft die jüngere Generation insofern, als dass ihre Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Wir wollen ihnen beistehen, Hoffnung schenken, Perspektiven eröffnen. Ja. Viele haben die Hoffnung bereits aufgegeben.
Eigentlich bin ich gar nicht so stark. Aber ich verhalte mich vor anderen so, als ob alles okay ist.
bahwasanya Sita baik-baik saja.
Sita hat ein weiches Herz, ein sensibles Herz. Die finanzielle Lage unserer Familie ist sehr schwierig. Ehrlich gesagt, wenn wir darüber sprechen, ob unser Einkommen ausreicht, es reicht nicht für das, was wir brauchen. Sita macht sich Sorgen. Sie hat den Eindruck, dass die ganze Verantwortung auf ihr lastet.
Wenn ich mir besonders viele Gedanken mache, schaue ich mir am Strand den Sonnenuntergang an. Der Klang der Wellen ist viel friedlicher als jedes andere Geräusch. Ich träume davon, an der Universität zu studieren. Aber ich sehe, wie meine Familie mit Geldsorgen zu kämpfen hat. Und ich möchte meinen Eltern bei diesen Herausforderungen helfen. Ich muss das einfach akzeptieren. Aber ehrlich gesagt bin ich wütend auf diese Situation. Aber ich behalte das alles für mich, weil ich meine Mutter nicht zusätzlich belasten will, indem ich mich beschwere. Zum Compassion Kinderzentrum zu gehören, hat mein Leben sehr verändert. Denn seit ich im Kinderzentrum dabei sein kann, weiß ich, dass immer ein Mitarbeiter mit einem offenen Ohr für mich da ist, wenn ich über meine Gefühle sprechen möchte.
Es ist eines unserer Ziele, für jedes Problem, das die Teilnehmenden haben, schnell eine Lösung zu finden. Und Mentoring, Rat und Ermutigung anzubieten. Das Ergebnis ist, die Teilnehmenden gewinnen ihre Lebensfreude und Motivation zurück. Wir haben 2022 im Compassion Kinderzentrum der Gemeinde mit Tauchunterricht begonnen. Weil wir hier im Küstengebiet leben, ist das Meer eine mögliche Einkommensquelle. Der Tauchunterricht gibt den Teilnehmern große Hoffnung, dass sie inspiriert werden und zuversichtlich sind, dass ihre neuen Fähigkeiten ihnen Zukunftschancen eröffnen.
Der Tauchunterricht schenkt mir Hoffnung, eine Chance, meine Träume wahr werden zu lassen. Ich lerne hier so viel für mein Leben. Und ja, ich weiß, ich werde es schaffen. Für mich persönlich spielt Gott eine wichtige Rolle in meinem Leben. Weil ich darauf vertraue, dass Gott weiß, was er tut. Also mache ich weiter.
Das ist eine von sehr, sehr vielen Geschichten, die geschrieben wird, wenn es um das Thema von Armut geht. Es ist eine Lebensgeschichte, es ist ein Gesicht von sehr, sehr vielen. Und ich bin mir jetzt im Klaren darüber, das ist sehr, sehr emotional und das nimmt einen irgendwo auch mit. Mir geht das so auch jetzt noch so, obwohl man dann sich so vorbereitet und sich so ein Video schon ein paar Mal zu Gesicht, schon mal ein paar Mal gesehen hat. Das ist die Realität. Das ist die Wirklichkeit, die Menschen erleben, und irgendwo zu unterstützen oder dabei zu sein oder auch bei Compassion was zu machen, heißt nicht irgendwo, sage ich mal, einfach Geld drauf zu werfen oder irgendwas zu unterstützen und zu sagen, naja, es verschwindet irgendwo in der anonymen Masse. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, wenn man irgendwo unterstützt, sondern es heißt ganz konkret für einzelne Menschen da zu sein. Und sowas wie ein Tauchunterricht in der Gemeinde in Indonesien, der wird möglich, eben durch die Unterstützung, die Compassion schenkt, die die weltweite Gemeinschaft von Compassion schenkt. Und ich möchte keinen Druck aufbauen für diejenigen, die sagen, boah, ich bin eh sensibel, ich merke, dass sowas mich gleich mitnimmt und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt sofort was machen. Es ist eine Einladung für die, die sagen, ich kann und ich möchte da was tun, ich möchte selbst vielleicht da irgendwie unterstützen. Die dürfen sich sehr gerne auf den Weg machen, nachher werde ich am Infostand stehen. Und ich freue mich sehr, ins Gespräch zu kommen. Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Die Compassion ausmacht, ist ja diese 1:1 Patenschaft, wo man es ermöglicht, dass so ein Mädchen, so ein Kind, ja, bei Compassion irgendwie andocken kann, bei ihrer Gemeinde vor Ort. Man macht damit die Arbeit möglich und das ist eine großartige Chance, die man damit schenken kann. Es gibt noch andere Themen, es gibt andere Projekte, die man unterstützen kann, mit einem größeren Rahmen oder einem kleineren Rahmen. Aber traut euch, auf mich zuzukommen, wenn ihr sagt, ich kann und ich möchte das und ich lasse mich davon bewegen. Ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr euch auf diese Geschichte eingelassen habt. Die ist vielleicht gar nicht so leicht zu sehen oder zu verkraften. Aber ich finde, es ist wichtig, sich das vor Augen zu halten, auch für mich selber, obwohl ich jeden Tag damit arbeite. Das sind die Geschichten, die passieren. Und gleichzeitig möchte ich auf einem Hoffnungstonfall enden quasi, weil man sieht ja auch hier, es passiert was. Und Gemeinde schenkt Hoffnung. Und häufig passiert es irgendwo hinter den großen Kulissen der Weltgeschichte. Aber Gott schreibt Geschichten und Gott ist da. Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Und wir dürfen auch das ganz, ganz häufig erleben. Also die Einladung für später, ihr dürft euch mit an die Seite stellen, ihr könnt gerne auf mich zukommen und euch noch informieren. Ich quatsche auch niemand was auf, der nichts haben will, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr euch informiert und noch Fragen habt. Vielen Dank.